Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre freundliche Einladung und freue mich natürlich, dass ich auch hier Gelegenheit habe. Ich finde das eine schöne Kultur, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick in einen meiner Forschungsschwerpunkte geben kann, der insbesondere die historische Dimension der allgemeinen Didaktik betrifft. Was erwartet Sie in den für mich inzwischen doch, wie ich gemerkt habe, sehr kurzen 30 Minuten? Eigentlich ist es ja sehr viel, wenn man so viel reden darf. Zunächst erst einmal erlaube ich mir ein paar Bemerkungen einführender Art zu dieser pädagogischen Strömung des Herbertianismus zu machen, die eigentlich besser ist als ihr Ruf. Dass sie besser ist, also diese pädagogische Strömung als ihr Ruf, möchte ich veranschaulichen an einem inhaltlichen Exkurs in die Lehrerbildungskonzepte der Herbertianer. Das geschieht auch ein bisschen aus Aktualitätsgründen. Sie wissen, dass hier an der Universität Duisburg-Essen derzeit die Lehramtsausbildung umgestellt wird auf eine Bachelor- und Masterstruktur. Vielleicht kann man da mal in die Historie hineinschauen. Komme dann in dem dritten Schwerpunkt zu dem eigentlichen Datenproblem, will Ihnen hier eine bibliografische Datenbank vorstellen, die doch, wie ich finde, ein interessanter Ausgangspunkt sein kann, um diesen Herbertianismus in seiner ganzen Komplexität zu erfassen und schließlich damit verbunden natürlich auch mal in ein paar Nutzungsmöglichkeiten dieser Datenbanken hineinschauen. Wie Sie sicherlich wissen, hat Johann Friedrich Herbert im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der Erziehungswissenschaft schulbildend gewirkt. In seiner Nachfolge entwickelte sich der sogenannte Herbertianismus zu einer der einflussreichsten, weltweit einflussreichsten und zugleich auch umstrittensten pädagogischen Strömungen seiner Zeit heraus, umstritten sogar bis heute noch, muss man einfach sagen. Herberts systematisches Werk über Erziehung, die allgemeine Pädagogik von 1806, löste unter den Herbertianern eine, wie man inzwischen sagen kann, konstruktive Debatte für die Disziplinentwicklung aus. Das Urteil der Herbertianer über das mittels logischer Kombinatorik entwickelte System der einheimischen Begriffe reicht von Dunkelheit, Otto Willmann, über Undeutlichkeit, Tuis Conciler, bis hin zu großer gotischer Bau, Karl Volkmar Steu. Dass die Herbertianer in ihrem Wirken um pädagogische Professionalisierung sich nun gerade auf Johann Friedrich Herbert beriefen, seine Ideen in die Praxis trugen und ihm auch zu internationalem Ruf verhalfen, führte dazu, dass Herbert zum Klassiker der Pädagogik wurde, sie selbst aber paradoxerweise zu Epigonen. Lange Zeit wurde das große Anregungspotenzial dieser wissenschaftlichen Schule sowohl für die Ausgestaltung der Disziplin Erziehungswissenschaft an den Universitäten der ganzen Welt als auch für die Bewältigung von Problemen in den unterschiedlichsten pädagogischen Praxisfeldern überdeckt durch eine einseitige Inanspruchnahme des Reformgedankens durch die sogenannte Reformpädagogik. Der Reformanspruch wurde den Herbertianern pauschal abgesprochen. Ihre Reforminitiativen wurden ignoriert, um sich selber als neue Pädagogik gegenüber der alten zu profilieren. Und dieses Phänomen führte schließlich auch dazu, dass im Grunde genommen hinsichtlich dieser pädagogischen Strömung lange Zeit ein geringes Forschungsinteresse existiert und damit auch 60 Jahre Disziplingeschichte, und zwar profilbildende Disziplingeschichte, unerforscht geblieben sind. Inzwischen zählt der Herbertianismus nicht mehr zur vergessenen Wissenschaftsgeschichte. Es gibt einschlägige Einzelforschungen zu prominenten Herbertianern wie Tuis Conciler, Karl Volkmar Steu, Wilhelm Rein, auch ältere Arbeiten zu Otto Willmann. Zudem gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten zur internationalen Herbertsianismus-Rezeption. Ich denke da zum Beispiel an Peter Metz, der den Herbertsianismus in der Schweiz untersucht und einer derjenigen war, die eigentlich sehr zeitig wieder sich dieser Strömung zugewandt hat, oder Edward Brodner, den Herbertsianismus in Slowenien, wie überhaupt Arbeiten zum Herbertsianismus in der ganzen Donaumonarchie, Kiyoshi und Otto zum Herbertsianismus in Japan, Ignazio Volpicelli zum Herbertsianismus in Italien und so weiter. Also hierzu und schließlich natürlich auch bestimmte Einzelforschungen zu thematischen Schwerpunkten wie Lehrerbildung, Erwachsenenbildung, Religionspädagogik und so weiter. Damit bin ich auch bei meinem zweiten Schwerpunkt, nämlich die Lehrerbildung gehörte zu einem der zentralen Themen der Herbertsianer. Man kann auch sagen, das ist eigentlich das, wenn die so verschieden sind, aber in Sachen Lehrer, also die Idee der Lehrerbildung eint sie, ja, dass sie sich also hier für die universitäre Lehrerbildung auch verantwortlich fühlten. Ja, und einen diesbezüglichen Exkurs in die innovationsträchtigen Reformbemühungen der Herbertsianer möchte ich jetzt an diesen Lehrerbildungskonzeptionen, an einen kleinen Einblick darin veranschaulichen. Ja, man denke zunächst an Herberts Plan, die Studierenden reflektierte pädagogische Erfahrung sammeln zu lassen in, wie er sagt, einer sorgfältig ausgewählten Familie, die vom Vorteil einer Erziehung, die öffentlich beobachtet wird, überzeugt sind. Sein entsprechender Versuch an der Universität Königsberg ein pädagogisches Seminar zu begründen, als zweiter Nachfolger auf dem Lehrstuhl Kants, mündete jedoch in eine Notlösung, für die er 1810 die Bezeichnung didaktisches Institut, also nicht pädagogisches Seminar, sondern didaktisches Institut wählte. Eine Notlösung war das didaktische Institut für Herbert deshalb, da er es, wie er sagt, nur auf die Kunst des Unterrichtens konzentrieren konnte und das eben auch nur in gelegentlich stattfindenden Privatstunden. Auch wenn Herbert in der praktischen Umsetzung der Lehrerbildungskonzepte nicht so sehr erfolgreich war, von der Theorie natürlich ist er unbestritten, so kann man zumindest sagen, dass er ja der Beginn einer Erfolgsgeschichte seiner Nachfolger ist. Erinnert sei an den Herbert-Schüler und jener Universitätspädagogen Heinrich Gustav Pschoschka und seine Utopie eines Universitätsanstaltssystems, 1836 veröffentlicht in der Schrift Die Notwendigkeit pädagogischer Seminare auf der Universität und ihre zweckmäßige Einrichtung. Pschoschka entfaltete eine Bildungsstätte, Zitat, in welcher junge Männer, die sich dem Erziehungsgeschäft widmen wollen, theoretisch und praktisch nicht nur lernend, sondern selbstständig forschend und vielseitig sich übend, zu Pädagogen sich zu bilden, die erforderliche Gelegenheit finden, Zitat Ende. Zu diesem Zweck stellte er sich vor, seinem pädagogischen Seminar sämtliche damals vorfindbaren Erziehungs- und Schulanstaltsformen anzugliedern, die als mögliche Praxisfelder für die angehenden Gymnasiallehrer und auch die angehenden Geistlichen in Betracht kamen. Und man muss sagen, dass Pschoschka in seiner Konzeption der pädagogischen Bildung dann sogar so konsequent war, dass er sich anmaßte, selbst die Universitätsgelehrten in dieses pädagogische Seminar einbinden zu wollen, weil er feststellte, dass eine Reihe akademischer Lehrer doch ihre Lehre nicht den Bedürfnissen der Studierenden anzupassen vermögen. Dass das natürlich nicht ankam, das können Sie sich sicherlich vorstellen. Ich habe auch hier nur geschrieben, die Utopie. Aufgrund seiner geringen Lebensdauer ist es ihm auch nicht gelungen, diese Utopie umzusetzen. Aber er sorgte mit seinen enormen Anforderungen, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen kann aus Zeitgründen, immerhin in Jena für so viel Aufsehen, dass er das pädagogische Seminar in der abgespeckten Variante des Karl Volkmar Stoi eigentlich wirklich den Weg ebnete. Man muss auch noch vielleicht dazu sagen, dass sein Lehrer Herbert ihn nicht sonderlich unterstützt hat in seinen Vorhaben. Diese Schrift wurde von ihm rezensiert und die Forderungen als zu hoch gespannt eingeschätzt. Ja, Stoi gliederte sein pädagogisches Seminar zur Veranschaulichung der pädagogischen Theorie und für das Erlebnis des völligen Gleichgewichts von Unterricht in der Erziehungsarbeit einen vollständigen Schulorganismus an. Das war Ihnen ganz wichtig. Die Studierenden sollten in der Arbeit, in der verantwortlichen Arbeit mit den Kindern vielfältige pädagogische Situationen auszugestalten haben, wie zum Beispiel Schulreisen, Schulfeiern, der Schulunterricht gehört natürlich auch zum Schulleben, Gartenarbeit, Spiel, die Aspekte von Mitverantwortung, Mitverwaltung der Schülerinnen und Schüler. Und dieser Stich, den ich Ihnen hier einfach mal aufgenommen habe, das ist diese Übungsschule, es war übrigens die Armenschule Jenas. Und Symbol für dieses Schulleben, nur einfach mal mit ein bisschen Fantasie, sehen Sie hier eine Fahne, also die Turnfahne wurde gehisst, es gab einen Turnplatz, es gab verschiedene Schulgärten, es wurde eine Turnhalle errichtet, das war damals sehr ungewöhnlich. Ja, und diese Schule baute Stoi aus Spendengeldern und eigenem privaten Kapital für die armen Schüler Jenas und eröffnete die Schule 1858 zum 300-jährigen Jubiläum der Universität Jena. Ganz kurz nur noch einfach, ich hoffe, aus den Überschriften wird es etwas deutlich, auch Tuis con Cilla organisierte fast zeitgleich ein pädagogisches Universitätsseminar an der Universität Leipzig, gliederte seinem Seminar eine Bewahranstalt, wie er sagte, für sittlich gefährdete Kinder an und eröffnete damit den Studierenden auch ein sozialpädagogisches Handlungsfeld. Anders als Stoi hat er hier nur Klassen, die er hochführt. Also Stoi kam es auf diesen vollständigen Schulorganismus an, weil er sagte, die Studierenden sollen durch die Verbindung von Hörsaal und Schule eine Methode pädagogischen Denkens sich aneignen, mit deren Hilfe der Praktiker die gewordene Erfahrung verstehen, die Werdende beobachten lernt. Ziller ging mit seinen Experimentierklassen über diesen Übungsanspruch oder Theorieveranschaulichungsanspruch hinaus. Und man kann sagen, dass also sein pädagogisches Seminar und die entsprechende damit verbundene Universitätsschule sowohl Lehr- als auch eine Forschungsanstalt hat. Sie wissen um den unrühmlichen Ruf von Tuis con Cilla. Man muss aber zu seiner Rechtfertigung vielleicht hier auch tatsächlich hinzufügen. Er erprobte bestimmte Unterrichtsmethoden. Er war also der Didaktiker unter den Herbertianern, hielt die in entsprechenden Materialien fest und gab die auch der Praxis, also übergab die letztendlich der Praxis und die nahmen das natürlich auch als willkommene Unterrichtsrezepte und konzentrierten sich eben wirklich nur auf den methodischen Teil, unabhängig von einer entsprechenden Erziehungslehre. Ja, Otto Willmann, ordentlicher Professor für Pädagogik und Philosophie an der Deutschen Universität in Prag. Ihm gelang es nicht, eine solche Übungsschule anzugliedern, obwohl er es, das kann man in seinen Schriften verfolgen, während seiner ganzen akademischen Lehre versucht hat. Im Gegenteil, er musste feststellen, dass seine Bemühungen um eine solche Schule das ganze Anliegen eines pädagogischen Seminars zum Wanken brachte. Deshalb organisierte er ein pädagogisches Universitätsseminar in Gestalt eines akademischen Fachseminars mit dem Ziel, Zitat aus der Satzung, seine Mitglieder zu selbstständigen Eindringen in die wissenschaftliche Pädagogik anzuleiten und dadurch ihre Befähigung zum Lehramt zu erhöhen. Abschließend noch der Hinweis auf Wilhelm Rhein und seine wissenschaftlichen Werkstätten, die er im Verbund mit einem externen Gymnasiallehrerseminar organisiert. Das war für ihn also ein Erfolg, dass die externen Mitglieder eines Gymnasiallehrerseminars seine Übungen oder ihre Übungen in der entsprechenden Übungsschule zu absolvieren hatten, und zwar verpflichtend absolvieren hatten. Sie sehen hier die Übungsschule, die auch heute noch steht in Jena. Traditionsgemäß ist die Volkshochschule dort eingezogen, denn Wilhelm Rhein gehört auch zu den Begründern der Volkshochschule in Jena. Und anhand dieser Überschrift und den Zitaten von Rhein sehen Sie auch hier Lehr- und Forschungsaufgaben. Eine Bemerkung vielleicht tatsächlich noch dazu. Ihm ist es dann gelungen, auch die Universitätsübungsschule rechtlich als Universitätsschule zu begründen, und somit war sie auch unabhängig von staatlichen Planungsvorgaben. So viel vielleicht als einen kleinen Überblick über Einzelforschungen beziehungsweise als Einblick in einen Gestaltungsbereich der Herbertianer. Und ich möchte jetzt zum Problem der Erfassung des Herbertianismus in seiner Komplexität kommen. Trotz der benannten Einzelforschungen muss man sagen, besteht nach wie vor das Forschungsdesiderat, nämlich dass dieser Herbertianismus eben nur bruchstückhaft erforscht ist und wir hier keine, oder das ist noch keine Gesamtanalyse dieser wissenschaftlichen Schule gibt. Die eklatante Schwierigkeit einer solchen Gesamtanalyse lässt sich darin zeigen, dass wir es hier einmal mit einem sehr großen Personalbestand zu tun haben, damit verbunden natürlich auch eine enorme Anzahl von Publikationen, zu einer sehr großen Themenvielfalt, die in sich wiederum Variationen aufweist, also diese These, die in Standardliteratur vertreten wird. Von der Einheitlichkeit des Herbertianismus kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Zudem ist das Ausmaß der internationalen Vernetzung noch nicht ausreichend untersucht. Und nicht zuletzt treten eben genau diese genannten Aspekte auch in Kombination zueinander auf, sodass es eigentlich immer schwieriger wird. Und als ein Ergebnis des 2005 abgeschlossenen DFG-Projekts, das damals nach einer solchen Beschreibungsmöglichkeit gesucht hat, stehen nun unter anderem zwei Datenbanken zur Verfügung, eine Zeitschriftendatenbank und eine personenbezogene Datenbank. Die Zeitschriftendatenbank enthält alle Hauptartikel von 20 von Herbertianern herausgegebenen Zeitschriften, auf die will ich mich jetzt nicht konzentrieren, sondern auf die personenbezogene Datenbank, in der also nur Veröffentlichungen von Herbertianern erfasst sind. Bei den zeitschriftenbezogenen Datenbanken sind es selbstverständlich auch nicht Herbertianer, die dort publizieren konnten. Ja, ich will Ihnen mal ganz kurz etwas auch ein bisschen demonstrieren zu dieser personenbezogenen Datenbank, um jetzt vielleicht auch mal die Daten etwas deutlich zu machen. Also in dieser personenbezogenen Datenbank sind etwa, man sieht das hier unten, Sie wahrscheinlich nicht, sind etwa 7000 Veröffentlichungen von etwa 650 Herbertianern erfasst, davon 5700 pädagogische, und zwar im Zeitraum von 1810 bis 1930. Hier sehen Sie also mal eine Demonstration dieser Eingabemaske. Wir haben also versucht, so viel bibliografische Angaben wie möglich in der kurzen Zeit, in der kurzen Laufzeit eines solchen Projektes aufzunehmen. Und Sie sehen auch hier an dieser Zeile, dass wir sämtliche Titel aufgrund von Titelanalyse, anders ging das gar nicht, verschlagwortet haben. Und das jetzt auch nicht willkürlich, sondern die Auswahl der Schlagworte geschah in Anlehnung an die pädagogischen Fachsystematiken der Herbertianer, sodass wir insgesamt im Augenblick 109 solcher Schlagworte haben, die aber in ihrer Gesamtheit ebenso eine pädagogische Fachsystematik abbilden. Und durch diese Verschlagwortung liefert diese Datenbank einen ersten Beleg für das große Themenspektrum der Herbertianer, die ja bekanntermaßen gern auf die Didaktik reduziert werden und hier insbesondere auf die Formalstufen und Kulturstufentheorie sowie die Konzentrationsidee. Ja, das vielleicht als Hinweis, welche Problemkreise durch diese Verschlagwortung erfasst worden sind. Die Herbertianer haben ihr Fach in der Regel in philosophische bzw. auch systematische, historische und praktische Pädagogik unterteilt. Das, was jetzt hier so sehr wenig aussieht, macht tatsächlich aber einen Schwerpunkt aus, nämlich die philosophische Pädagogik unterteilt in Zwecklehre und mit Methodenlehre, die Methode wiederum in Diätetik, Didaktik, Hodigetik, Didaktik wiederum in allgemeine und spezielle und die spezielle nach deren systematischen Überlegungen untergliedert noch in Fach, Alter, Geschlecht, wobei hier die Fachdidaktik eine richtig große Rolle spielt. Auch solche fachübergreifenden Problemkreise wie die pädagogische Professionalisierung haben wir aufgenommen, systematische und disziplintheoretische Fragen und etwas, was immer in der Diskussion war, die Pädagogik im Verhältnis zu ihren Hilfswissenschaften. Und damit durch diese Themenkreise deutet sich im Grunde genommen auch die Nutzungsmöglichkeit der Datenbank an. Sie ist einmal Ausgangspunkt für vertiefende Einzelforschungen mit einer ganz speziellen Fragestellung. Zum Beispiel haben wir, das ging sehr schnell, die Datenbank alphabetisch ausgewertet. Diese alphabetische Auswertung ist auch veröffentlicht auf den Forschungsstellenseiten. Über meine Homepage kommt man dorthin. Und man hat da auch einen ersten Eindruck, wer überhaupt zu dieser pädagogischen Schule im weitesten Sinne gerechnet werden kann, wer zu den publikationsstarken Autoren gehört. Und man kann sich im Grunde genommen auch auf einen dann konzentrieren und ihn analysieren hinsichtlich der Themenschwerpunkte, die er vertreten hat, wie beispielsweise der Religionspädagoge Trendorf, das kann ich Ihnen also mal kurz zeigen, wie schnell man hier eigentlich jetzt auch recherchieren kann. Ich kann also zunächst erstmal nach dem Autor suchen. Trendorf. Und das kombinieren mit einem entsprechenden Schlagwort. Ich kann es kaum lesen. Religionsunterricht. Wundern Sie sich nicht über den komischen Begriff, den ich jetzt dahinter schreibe, aber dieser Begriff steht für Religionsunterricht. Ja, das hängt damit zusammen, man muss sehr vorsichtig sein, wie man verschlagwortet, dass die sich nicht dann überschneiden und man kriegt Sachen raus, die man gar nicht wollte. So, Sie sehen hier oben erzählt, wir haben also 69 Publikationen von Trendorf zur Religionspädagogik. Die kann ich jetzt, so ist das für Sie natürlich nicht besonders schön, da erkennen Sie gar nichts, die kann ich jetzt noch sortieren und für Sie hier auch auf den Bildschirm bringen, beziehungsweise man könnte es dann auch ausdrucken. Also die Pickliste kann man sortieren. Wenn man jetzt einen Autor hat, macht es natürlich dann Sinn nach Jahr und dann die Titel. Moment. So. Und jetzt hat man sehr schnell diese bibliografischen Angaben, die man nun seinen Einzelforschungen zugrunde legen kann, zu Tränendorf und Religionsunterricht. Wenn ich nur nach den Schlagworten recherchiere, hat man auch einen Ausgangspunkt für eine Diskursanalyse, zum Beispiel, also immer nur ein Ausgangspunkt, ja, mehr ist das natürlich nicht. Beispielsweise, wenn man sich fragt, haben die sich zu Hochschulen, Universitäten geäußert? Entsprechend haben wir ja unter dem, haben wir auch verschlagwortet. Moment. Geht also jetzt nur um ein Schlagwort. Ja, wir finden also 32 Einträge, 62 Einträge zu Hochschulen und Universitäten. Und wir können dann auch reinschauen, wer hat sich da überhaupt dazu massiv geäußert. Da macht es natürlich jetzt Sinn, auch nach Autoren zu sortieren. Und auch hier haben wir sehr schnell ein Ergebnis. Wenn wir vielleicht mal auf die zweite Seite gehen. Wir sehen also beispielsweise Wilhelm Rhein hat sich hier sehr intensiv geäußert, vor allen Dingen zur Universitätsausdehnungsbewegung. Seine Bemühungen gingen also dahin, auch die Volksschullehrer an die Universitäten zu holen. Ich kann mich natürlich auch in diesen Recherchen unabhängig machen von diesen Schlagwörtern, indem ich einfach nach Titelstichwörtern suchen lasse, zum Beispiel Mädchenbildung, mache ich jetzt hier aus Zeitgründen natürlich nicht, weiß aber, dass zu Mädchenbildung nicht sehr viel vorhanden ist, aber immerhin trifft man dann schon auf Wilhelm Rhein, der sich auch zum Problem der Koedukation äußert. Ja, und eine letzte Bemerkung zur Nutzung dieser Datenbank, die möchte ich nicht versäumen. Nämlich, man kann sie auch sehr schön in den Lehrveranstaltungen nutzen. Ich biete in der Regel auch Projektseminare zum Herbertianismus an, die dann so aufgebaut sind, dass sich die Studierenden natürlich in einer ersten Phase mit der pädagogischen Strömung des Herbertianismus allgemein auseinandersetzen, vielleicht auch mal in einen Text von Herbert hineinschauen und dann in einer zweiten Phase die Positionen der Herbertianer zu einem sie interessierenden Problem selber einmal recherchieren können. Ja, also Sie können sich damit beschäftigen, welche Positionen gab es im Geografieunterricht bei diesen Herbertianern und müssen dann natürlich sich auch diese Schriften entsprechend heranholen, werden merken, dass das nicht so einfach ist. Sie werden auch merken, dass mancher Titel nicht das verspricht, nicht das hält, was er verspricht. Aber ich denke, sowas hat dann wirklich mit forschendem Studieren zu tun. Und hier sind auch ganz interessante Abschlussarbeiten entstanden, zum Beispiel eine Abschlussarbeit zur Märchenproblematik als Gesinnungsstoff oder eine Magisterstudentin hat das russische Bildungssystem aus den Publikationen der Zeitschriftenbeiträgen recherchiert. Und gerade habe ich eine Arbeit zusammen mit einem Religionspädagogen in Jena begutachtet zu Religionsunterrichtskonzepten im Spätherbertianismus. Und da habe ich selber, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, selber weniger Zugang. Ich brauche also da Verbündete, die es möglich machen, dass Studierende hier meinetwegen auch nach ihren Interessen recherchieren können. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld.